온다.
기온다.
온다.
기온다.
온다.
기온다.
기온다. Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hola todas y todos. Ihr hört das Onda-Info 218. Wie ihr sicher wisst, liegt unser diesjähriger inhaltlicher Schwerpunkt auf dem Thema Ressourcen in Lateinamerika. Wie gehen wir mit unseren Ressourcen um? Wer nutzt Ressourcen wie? Und wem gehören sie eigentlich?
Dieses und auch die nächsten Onda-Infos werden sich entsprechend stark um das Thema Ressourcen drehen.
Heute schauen wir als erstes nach Peru. Nach den Unruhen in Bagua Anfang Juni wurden die umstrittenen Gesetze zur Ausbeutung Amazoniens schnell wieder zurückgezogen. Doch an der neoliberalen Ausrichtung der peruanischen Regierung hat sich nichts geändert. Inzwischen ist ein neues Freihandelsabkommen mit der EU auf dem Weg. Wir sprachen mit Jimmy Merck von der Informationsstelle Peru darüber, was sich in Peru geändert hat und wie es nun weitergeht.
3 Monate vor den Klimaverhandlungen in Kopenhagen haben sich insbesondere die europäischen Regierungen noch nicht auf gemeinsame CO2-Reduktionsziele und Maßnahmen geeinigt. Indigene Bevölkerungsgruppen sind besonders vom Klimawandel betroffen. Über das Thema Klimagerechtigkeit, Chancen und Bedrohung für indigene Selbstbestimmung diskutierten indigenen VertreterInnen, deutsche NGOs und Michael Müller aus dem Umweltministerium auf einer Tagung, die vom 4. bis 6. September in Schwerte stattfand. Wir sind auch hingefahren und haben uns ein bisschen umgehört.
Für 500 Millionen Menschen auf der Welt ist Spanisch Muttersprache. Mit der Globalisierung und dem Zusammenwachsen der Europäischen Union hat das Spanische auch als Fremdsprache einen Boom erfahren. Spanisch ist Ressource, die internationalen Sprachschulen Profite beschert. Doch auch kleine Initiativen und LehrerInnen-Kooperativen profitieren vom Interesse am Spanischen, vor allem in Guatemala. Ansonsten wie immer viel Vergnügen mit dem Onda-Info wünschen wir vom Onda-Team.
Empezado a bombardear con bombas lacrimógenas y balas, en el cual tenemos 5 muertos y hay balaceras, no miento.
Am 5. Juni 2009 nahm der fast 2 Monate andauernde Streik indigener Gruppen im peruanischen Amazonasgebiet ein blutiges Ende. Dutzende Indigene und Polizisten starben nahe der Stadt Bagua im Kugelhagel. Dabei richtete sich der Blick der internationalen Öffentlichkeit auf einen Konflikt, der in Peru schon lange schwelt. Entzündet hatten sich die Proteste an einer Reihe von Gesetzen zur Rohstofferschließung im Amazonasgebiet, die 2008 beschlossen worden waren. Sie sahen die Parzellierung großer Teile des Amazonasgebietes zur Förderung von Öl, Gas und Holz und damit die Privatisierung des Regenwaldes vor. Zwar wurden nach den Unruhen die umstrittenen Gesetze zurückgezogen und ein Teil der Regierung ausgewechselt. Doch die Politik der ungebremsten Rohstoffausbeutung blieb für Präsident Alan Garcia weiterhin Chefsache. Ökologische oder soziale Bedenken wischte er zur Seite.
Der Amazonas gehört allen Peruanern und nicht nur einer kleinen Gruppe, die dort lebt. Wir müssen verstehen, dass Bodenschätze wie Öl, Gas oder Holz nicht nur einer Gruppe gehören, die das Glück hatte, dort geboren zu sein.
Die vom Präsidenten als Gruppe bezeichneten Indigenen fordern jedoch nicht ein Ende des Rohstoffabbaus. Indigene und andere soziale Organisationen fordern vor allem ein Mitspracherecht der Bevölkerung bei Projekten zur Rohstoffausbeutung und die Einhaltung des internationalen Übereinkommens über indigene Rechte, die von der peruanischen Regierung ratifiziert worden ist. Der Vorsitzende der Indigena-Organisation AIDESEP, Alberto Pisango, musste nach den Unruhen ins nicaraguanische Exil fliehen. Noch im Mai betonte er,
Nosotros no estamos en contra del desarrollo.
Wir sind nicht gegen den Fortschritt. Sie behaupten, dass wir gegen das System sind. Doch wir wollen den Fortschritt, aber auf unsere Weise.
Pero queremos nuestro desarrollo desde nuestra propia perspectiva.
Die Indigenen des Amazonasgebietes haben allen Grund zur Skepsis. Denn die Bauern aus dem Andinenhochland haben schon seit Jahrzehnten mit den negativen Folgen des Rohstoffabbaus zu kämpfen. Seit der Reform des Bergbaugesetzes 1991 wurden staatliche Minenbetriebe privatisiert, ausländische Investitionen gefördert und einzelne Umweltvorschriften außer Kraft gesetzt. So stieg die Menge der abgebauten Bodenschätze sprunghaft an und heute ist der Bergbau der Motor der peruanischen Exportwirtschaft. 10% der weltweiten Produktion von Zinn, Silber, Zink und Blei kommen aus Peru. Dies führte zu massiven Umweltschäden und zu sozialen Konflikten, unter denen Peru heute leidet. An den Vorgaben von IWF und Weltbank allein liegt das nicht, wie Jimmy Merck von der Informationsstelle Peru betont.
Peru ist ein Land, was seit vielen Jahren, und da ist die Regierung Alan Garcia auch nicht die erste, eine neoliberale Politik auch aus eigener Überzeugung macht. Sie propagiert auch genau diese Politik. Sie sagt nicht zur Bevölkerung, tut uns leid, wir müssen das tun, sondern es ist genau das Richtige, was wir tun, die Exporte zu fördern, die Minenwirtschaft zu fördern, die Ölexporte zu fördern und so weiter. Das ist also auch ihre feste Überzeugung.
Die Rechte der Bevölkerung wurden genauso eingeschränkt wie ihr Zugang zu Ressourcen. Unternehmen halten ihre Versprechen nicht, die Bevölkerung wird nicht von den Folgen des rücksichtslosen Bergbaus geschützt und kaum an den Gewinnen beteiligt. Zwar gehen etwa 5% der staatlichen Einnahmen aus dem Bergbau an einen Fördertopf für Straßen und kommunale Einrichtungen. Doch dort kommt das Geld kaum oder nur langsam an. Das Vorgehen der Regierung bleibt intransparent. Einige Gesetze werden dem Parlament nicht vorgelegt und den Indigenen schon gar nicht, obwohl die Regierung eigentlich dazu verpflichtet wäre. Dafür verlieren viele Bauern ihr Land, ihre Lebensgrundlage und ihre Gesundheit. Auch deshalb ist der Unmut in der Bevölkerung inzwischen groß. Dabei gibt es aus den Nachbarländern Ecuador und Bolivien sowie aus Venezuela zahlreiche Beispiele, die zeigen, wie man manches besser machen kann. Landwirtschaftliche Produktion für den Binnenmarkt statt Steuervorteile für den Export wäre eine Möglichkeit, die Jimmy Merck aufzählt.
Man könnte von den Minengesellschaften erstens verlangen, dass sie höhere Abgaben bezahlen. Die zahlen sehr niedrige Abgaben. Man könnte zweitens verlangen, dass sie bestimmte Umweltstandards einhalten. Die Bevölkerung sagt immer wieder, wir sind nicht gegen die Minenwirtschaft, aber wir sind gegen diese Minenwirtschaft, weil sie uns übergeht, weil sie keine Umweltgesetze beachtet. Die sind sowieso schwach genug, aber nicht mal die hält sie ein. Das wäre, denke ich, möglich, gerade weil es im Moment durch die Regierung in den Nachbarländern eine etwas andere Stimmung gibt.
Doch die Regierung denkt gar nicht daran. Dem Freihandelsvertrag mit den USA wird nun voraussichtlich ein weiterer mit der Europäischen Union folgen. Die Verhandlungen hierfür stehen kurz vor dem Abschluss. Eigentlich sollte es ein Vertrag mit mehreren Andenstaaten werden, doch Ecuador ist im Juli aus den Verhandlungen ausgestiegen, wie zuvor schon Bolivien. Die Forderungen der Europäer waren für sie nicht mehr akzeptabel.
Es sind im Moment nur noch Peru und Kolumbien bei den Verhandlungen dabei, weil die da konzessionsbereiter sind. Also man hätte zum Beispiel von peruanischer Seite sagen sollen, wenn ihr bei diesen Bedingungen bleibt, dann brechen wir die Verhandlungen ab. Das haben jetzt auch gerade eine Reihe von Organisationen in Peru gefordert. So wie dieser Vertrag jetzt aussieht, kann man ihn eigentlich nur komplett ablehnen.
Dazu wird es aber wohl nicht mehr kommen, denn die Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit hat für Peru Vorrang vor den Belangen der eigenen Bevölkerung. Nur so ist es zu erklären, dass Peru einem Freihandelsvertrag mit der Europäischen Union zustimmen will, der, so befürchten die Kritiker, noch negative Konsequenzen für die Bevölkerung haben wird als der Vertrag mit den USA. Wie wird es also weitergehen?
Das Problem ist, dass es keine Partei oder keine politische Kraft gibt, die zur Verfügung steht, die, sagen wir mal, sich anbieten könnte bei den Wahlen. Es muss also tatsächlich, was ich eigentlich auch langfristig für sinnvoller halte, von unten kommen. Und da gibt es auch sehr viel Widerstand. Und Bagua hat gezeigt, dass es gelingen kann, wenn die Bevölkerung wirklich konsequent dabei bleibt und sich konsequent wehrt, dass bestimmte kleine Fortschritte erreicht werden können. Das ist eine Basis für künftige Aktionen.
Gerade fand im südperuanischen Arequipa die wichtigste lateinamerikanische Bergbaumesse Peromin statt, auf der sich Vertreter aus Wirtschaft und Politik über technische Neuerungen austauschen. Die Indigenen nutzten die Gelegenheit, um ebenfalls in Arequipa einen alternativen Gegenkongress durchzuführen. Hier waren es Indigene aus dem Andenhochland und aus dem Amazonas-Tiefland, die Erfahrungen austauschen konnten. Die einen haben mit den negativen Folgen des Bergbaus zu kämpfen, die anderen mit Holzhandel und der geplanten Förderung von Öl und Erdgas. 80% der dafür relevanten Fläche Amazoniens sind bereits unter den Konsortien aufgeteilt. Die Indigenen wollen nun besser koordiniert vorgehen. Nächstes Datum wird der 12. Oktober sein, der internationale Aktionstag gegen den Bergbau. Der Dachverband Conacami hat dafür schon mobilisierende Spots vorbereitet.
Comadre, comadrita, ¿sabías que las autoridades quieren vender el agua de nuestros ríos?
Ay, comadre, no sabía.
Por eso, este 12 de octubre, movilización mundial por la defensa de la madre tierra.
Luchemos por nuestra tierra y el derecho a la consulta.
Tenemos una destrucción completa de recursos naturales.
Nosotros creemos que hay una crisis ambiental en la Argentina.
Contaminación de agua, suelo, aire.
Human. Ernährungssicherheit und Monokulturen.
Biosprit und Zerstörung des Regenwaldes.
Sojaanbau und Vertreibung von Indigenas.
Widerstand und Repression.
Schöne neue Weltwirtschaft.
Wenn ihr es genauer wissen wollt, schaut und hört nach.
In unserer Sendereihe über Ressourcen, Ressourcenausbeutung, alternative Konzepte und noch viel mehr.
Auf www.npla.de.
Es un crimen ambiental y un crimen social.
Ob Obama für Klimaschutz wirbt, Frau Merkel einen radikalen EU-Aktionsplan einfordert oder die Grünen einen Green New Deal vorschlagen, über Klimawandel und Klimaschutz zu sprechen, ist in der letzten Zeit in Mode gekommen. Dass viele reden über Klimaschutz, täuscht jedoch leicht über die geringe Handlungsbereitschaft vieler Staaten hinweg, ihre Emissionen zu reduzieren. Die Europäische Union hatte vereinbart, ihre Emissionen bis 2020 gegenüber 1990 um ein Fünftel zu reduzieren. Die Umsetzung dieser Vereinbarung scheiterte bisher an der fehlenden Bereitschaft einiger europäischer Staaten, Klimaschutzmaßnahmen aus einem gemeinsamen Topf zu finanzieren. Indigene Bevölkerungsgruppen sind besonders stark vom Klimawandel betroffen. Sie leben zum größten Teil in Wäldern, in denen sich 70% der biologischen Vielfalt befinden, oder auf Inseln, die bei einem weiteren Anstieg des Meeresspiegels in wenigen Jahren überflutet würden. Ihre Forderung nach einem Mitspracherecht im Klimaschutz und bei den Klimaverhandlungen werden jetzt lauter und dringlicher. In der öffentlichen Debatte fanden ihre Forderungen bisher jedoch kaum Beachtung. Weitgehend unbemerkt trafen sich im April dieses Jahres indigene Delegierte aus aller Welt in Alaska zu einem eigenen Gipfeltreffen. Sie berieten dort über Maßnahmen und Forderungen zur Bekämpfung weiterer Beeinträchtigungen und der Zerstörung ihrer Lebensräume. Außerdem versuchten sie eine gemeinsame Position für die Klimaverhandlungsrunde in Kopenhagen zu finden. Während sich indigene Gruppen also stark um eine gemeinsame Position für die Klimaverhandlungen in Kopenhagen bemühen, haben die Regierungen knapp 3 Monate vor Verhandlungsbeginn noch keine Absprachen oder Vereinbarungen über eine gemeinsame Position getroffen. Großbritannien und Italien und einige andere Staaten drängen jetzt plötzlich darauf, jedes EU-Land möge sich in Kopenhagen einzeln verpflichten. Ablauf und Ausgang der Verhandlungen sind deshalb noch völlig offen, erklärt Michael Müller, Staatssekretär im Umweltministerium auf der Tagung Klimagerechtigkeit, Chancen und Bedrohungen für indigene Selbstbestimmung, die vom Institut für Ökologie und Aktionsethnologie, INFÖ, dem deutschen Koordinationskreis ILO 169 und dem Klimabündnis organisiert wurde. Sie fand am vergangenen Wochenende in Schwerte statt.
Es gibt eine Vielzahl von Fragen, die sind im Augenblick noch ungeklärt und wo wir gerne so eine stärkere öffentliche Diskussion haben. Also beispielsweise ist noch völlig ungeklärt, ob wir in Kopenhagen einen Neuvertrag machen, ob wir den alten Vertrag fortschreiben oder was auch immer. Völlig offen. Die Schlüsselfrage dabei ist die Einbeziehung der Schwellenländer. Und die Schwellenländer sagen, wenn wir einbezogen werden, wollen wir einen Neuvertrag. Amerikaner sagen, nee, wir wollen den Altvertrag sichern. Also es wird noch ganz schwierig schon in solchen Fragen. Der zweite Punkt ist, die amerikanische Regierung und auch zunehmend europäische Regierung wollen keine Zwischenziele festlegen, was wir für problematisch halten. Also sie machen eine Strategie, die heißt, wir akzeptieren das 2050-Ziel, aber im Grunde genommen übertragen sie die Verantwortung für die Erreichung des 2050-Ziels eher so der Zeit nach 2025 oder so. Und das wird nicht funktionieren. Deshalb sagen wir auch ganz klar, wir wollen ein hartes Zwischenziel haben, das etwa bei 2020, 2030, 2040 liegt, damit man notfalls sozusagen neue Interventionen machen kann, um nachzubessern und nachzuschieben.
Indigene Gruppen sind zur Erhaltung ihres Lebensunterhaltes auf Wälder angewiesen. Wälder spielen darüber hinaus eine zentrale Rolle beim Bodenschutz und im Wasserkreislauf. Jedes Jahr verschwinden ungefähr 13 Millionen Hektar Wald, ein Gebiet von der Größe Griechenlands oder Nicaraguas. Dem Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, zufolge macht Entwaldung, also der Verlust und die Umwandlung von Wald in Agrarflächen, in tropischen Ländern wie Brasilien, Indonesien und Malaysia bis zu 80% der jährlichen Treibhausgasemissionen aus. Im Norden Ecuadors sind durch die Erdölförderung von Texaco in den 60er Jahren riesige Regenwaldgebiete mit Öl kontaminiert worden. Seit 20 Jahren befindet sich dieses Öl im Grundwasser und an der Bodenoberfläche. Zahllose Menschen sind an Krebs erkrankt. Einige indigene Gruppen sind deswegen ausgestorben. Im April dieses Jahres Jahres hatte der ecuadorianische Präsident Correa angekündigt, er werde auf die Erdölförderung im Nationalpark Yasuni im Süden Ecuadors verzichten, wenn die internationale Staatengemeinschaft für die Verluste finanziell aufkomme, die im Staatshaushalt durch das Unterlassen der Förderung entstünden. Der Yasuni ist das artenreichste noch erhaltene Regenwaldgebiet in Ecuador. Monika Chui, Vorsitzende der indigenen Organisation Fonakise der Quichua de Sucumbíos, beschreibt die Situation im Nationalpark.
El Parque Nacional Yasuní es una zona primero muy alta en biodiversidad, es muy rica y es una zona de asentamiento ancestral de una nación que se llaman los Guaraní.
Im Yasuní-Nationalpark leben viele verschiedene indigene Gruppen. Dort leben die Guaraní, die Tarumenane und die Tagayeri. Die Guaraní sind eine der wenigen indigenen Gruppen, die in den letzten 20 Jahren Kontakt mit der Außenwelt hatten. Vor kurzem ist ein Erdölfeld unter dem Territorium des Nationalparks entdeckt worden. Es handelt sich aber um qualitativ schlechtes Erdöl. Die Regierung sagt jedoch, die Extraktion dieses Erdöls könne ihre finanziellen Probleme lösen und hat bereits Lizenzen für die Förderung rund um den Park gegeben. Zwei chinesische Firmen fördern dort bereits Erdöl und zunehmend auch im Nationalpark. Der Staat hat die Verantwortung für den Schutz des Parks dem Umweltministerium übergeben. Aber in der Praxis übt dort das Umweltministerium so gut wie überhaupt keinen Einfluss aus. Viele kolumbianische Holzfäller sind im Yasuní am Werk. Vor zwei Wochen haben einige Indigene, die in freiwilliger Isolation leben, Farmerfamilien angegriffen und drei Kinder und eine Frau getötet. Die Regierung macht die Indigenen für den Vorfall verantwortlich. Wir aber sagen nein. Der Staat hat zugelassen, dass die Erdölförderfirmen in Territorium eindringen, obwohl es sich um einen Nationalpark handelt. Und die Indigenen wehren sich jetzt gegen die Zerstörung ihres Lebensraums.
Y mataron a tres niños, a una mujer, etc. Entonces, claro, la respuesta del Estado es que los responsables son los no contactados. Nosotros, la gente, los indígenas decimos no, es que el Estado ha permitido que las petroleras ingresen a territorio que no deben ingresar y la respuesta de los pueblos es defenderse.
Der Bundestag hat bereits zugestimmt, Gelder für die Einrichtung eines internationalen Fonds bereitzustellen, wenn die ecuadorianische Regierung die Erdölförderung im Yasuní-Nationalpark unterlasse und einen Plan vorlege, der darlegt, wofür diese Gelder eingesetzt werden sollen. Chui war bis vor kurzem Kommunikationsministerin der Regierung Korea. Sie ist zurückgetreten, weil sie mit der Umwelt- und Indigenenpolitik der Regierung nicht einverstanden war. Sie zweifelt daran, dass die ecuadorianische Regierung die Gelder des Internationalen Fonds für den Schutz des Yasuní-Nationalparks oder die Unterstützung der Indigenen einsetzen würde.
Die Kontradiktionen, die es gibt, es ist decir, el Ministerio del Ambiente es la responsable de proteger al parque.
Das Umweltministerium müsste den Park ja eigentlich schützen. Das Militär sollte eigentlich den Regenwald schützen. Aber die Militärs, die dort arbeiten, sind Komplizen der Holzhändler. Sie teilen sich die Einnahmen mit ihnen. Dafür gibt es genügend Beweise. Zeugenaussagen, Fotos und Videos, die zeigen, wie sie sich das Geld teilen.
Für 500 Millionen Menschen auf der Welt ist Spanisch Muttersprache. Mit der Globalisierung und dem Zusammenwachsen der Europäischen Union hat das Spanische auch als Fremdsprache einen Boom erfahren. Für Geschäfte, als Karrierekriterium, als Weltsprache sozialer Bewegungen oder schlicht, um einen halben Kontinent bereisen und sich dort verständigen zu können. Spanisch ist eine Ressource, die internationalen Sprachschulen Profite beschert. Doch auch kleine Initiativen und Lehrerkooperativen profitieren vom Interesse am Spanischen. Vor allem in Guatemala.
Ich bin Imke, 28. Ich habe vor einem halben Jahr mein Studium abgeschlossen, komme zurzeit aus Osnabrück und lerne gerade Spanisch.
Ah, okay, okay. Vino, vine, vini, Vini, Vine, Vine, aquí.
Quetzaltenango, auf 2300 Metern am Fuße des Vulkans Santa Maria gelegen, ist die zweitgrößte Stadt des Landes. Ein historischer Kern aus dem 18. und 19. Jahrhundert, reparaturbedürftige Kopfsteinpflasterstraßen, bunte Trachten, Häuser und Märkte. Guatemala pur. Der große Name Xela ist allerdings weitaus gebräuchlicher für diese Stadt. Die aus der Maya-Sprache stammende Bezeichnung Quetzaltenango ist einfach zu sperrig. Xelas größte Spanischschule heißt Xelas Maya. Im großen Hof eines wunderschön restaurierten kolonialen Hauses lernt Imke zusammen mit 25 weiteren Schülern aus aller Welt zwischen Blumenbeeten und Obstbäumen. Spanisch lernen in Guatemala, das heißt 25 Stunden Einzelunterricht pro Woche, jeder Student hat seinen eigenen Lehrer, Familienunterkunft, Ausflüge zu Lagunen und heißen Quellen, Naturheilern, Glasbläsereien und Kakaomühlen. Filme und Gesprächsrunden über guatemaltekische Alltagskultur und Geschichte und natürlich Salsa-Tanzkurse. Das alles ist für rund 150 Euro pro Woche zu haben. Konkurrenzlos günstig und sehr intensiv. Wie schnell denn Ihre Studentinnen und Studenten im Schnitt Spanisch sprechen lernen, frage ich meine ehemalige Lehrerin Alejandra.
Si podemos generalizar un poco, tal vez unas tres semanas.
Also wenn wir etwas verallgemeinern, dann würde ich sagen, dass die Studentinnen nach 3 Wochen genug Spanisch können, um hier in Lateinamerika zu reisen.
Pero si alguien quiere vivir en Guatemala,
wenn jemand in Guatemala leben will, mehr mit den Menschen hier diskutieren will, dann reden wir vielleicht von 10 Wochen hier an der Schule.
Politikos o religiosos o no sé cuál sea el interés. Tal vez posiblemente unas 10 semanas para estar aquí.
Alejandra ist alleinerziehende Mutter und gerade für Frauen im machistischen Guatemala ist Sprachtourismus eine Möglichkeit, unabhängiger zu leben. Alejandras Halbtagsjob an der Sprachschule gibt der alleinerziehenden Mutter die Möglichkeit, einen Lebensunterhalt zu verdienen und trotzdem Zeit für ihren Sohn zu haben. Auch wenn mehr als 180 Euro für den Halbtagsjob dabei nicht rausspringen, monatlich wohlgemerkt, aber das ist immer noch mehr als der gesetzliche Vollzeit-Mindestlohn in Guatemala.
La afluencia de estudiantes o las escuelas de español ha sido una puerta.
Ja, die vielen Sprachstudenten und die vielen Schulen sind eine Tür für viele Frauen, ein bisschen Geld zu verdienen. Viele Frauen haben Familie, einen Mann und Kinder und der Halbtagsunterricht gibt ihnen die Möglichkeit, sich ein bisschen Geld dazu zu verdienen.
Während Xelas Maya schon aufgrund seiner Größe den Eindruck vermittelt, dass Spanisch eine Ressource ist, aus der Kapital geschlagen werden kann, das soziale Engagement scheint hier eine untergeordnete Rolle zu spielen. Sprachstudenten fühlen sich bislang ein wenig wie durchgeschleust, sind andere Sprachschulen in Xela ihrer Gründungsidee treu geblieben. Sie bedienen sich der Ressource Spanisch, um jungen Guatemalteken Arbeit zu geben, soziale Projekte zu unterstützen und die Schülerinnen und Schüler aus aller Welt für die Kulturen und Probleme Guatemalas zu sensibilisieren. CBA ist so eine Schule und ihr Gründer und Leiter heißt Hugo.
Wir haben diese Schule gegründet, um Arbeitsmöglichkeiten zu schaffen, vor allem für junge Menschen, die studieren wollen. Viele ehemalige Lehrer sind heute Anwälte, Ärzte oder Ingenieure. Das war aber nur möglich, weil sie hier in der Schule arbeiten und Geld verdienen konnten. Das ist bis heute unser Prinzip. Wir glauben, dass dies eine gute Möglichkeit ist, unser Land zu entwickeln.
Diesem Prinzip folgt Jeff Lanusa. Er ist 23 Jahre alt, Halbtags-Spanischlehrer an Hugos Schule CBA. Daneben studiert Jeff Jura und ist außerdem Yogalehrer. Der Lehrerjob finanziert also Jeffs Studium, bietet aber noch sehr viel mehr.
Wow, pienso que ser maestro cambió totalmente mi perspectiva en el mundo.
Wow. Ich glaube, Spanischlehrer zu sein, hat mein Weltbild komplett geändert. Alles in Guatemala ist ein Tabu. Sex, Religion, Politik. Ein empfindliches Thema sind zum Beispiel Homosexuelle. Diese Homophobie hier ist absolut irrational. Aber wenn du mit Leuten aus Europa sprichst, dann entpuppt sich diese Sache auf einmal als ziemlich normal. Das ist nur ein Beispiel dafür, wie dir der Kontakt mit anderen Kulturen die Augen öffnet.
Einnahmequelle für Frauen, Teilzeitjob für StudentInnen, Ort des kulturellen Austauschs und mehr noch. CBA ist seit ihrer Gründung vor 20 Jahren eine der sozial engagiertesten Schulen der Stadt. Sie hat zum Beispiel Lebensmittelkonvois für notleidende Gemeinden organisiert.
Nosotros damos el 10% de las utilidades
Außerdem fließen 10% der Einnahmen in soziale Projekte. Dieses Geld fließt in Bildung, Gesundheit, Naturschutz. Außerdem vermitteln wir Kontakte für Freiwilligenarbeit. Denn viele Studenten wollen sich neben dem Spanischunterricht sozial und für die Entwicklung des Landes engagieren.
Für viele SprachstudentInnen ist gerade die Möglichkeit des sozialen Engagements ein wichtiger Punkt für die Auswahl einer Schule. Die meisten wollen auch an der Schule nicht nur Spanisch lernen, sondern dabei auch möglichst viel über Guatemala und Lateinamerika erfahren. Auch dem trage CBA Rechnung, sagt Hugo.
Viele Studenten wollen viel mehr lernen als nur Spanisch. Unsere Lehrer sind dafür ausgebildet. Wenn sich die Schüler für Archäologie interessieren, dann bringen wir sie zu den Maya-Ruinen und erklären ihnen alles. Wir haben Lehrer, die auf Literatur spezialisiert sind und die den Schülern die reiche Literatur Lateinamerikas beibringen. Viele Studenten wissen, dass es hier eine 35-jährige Militärdiktatur und einen bewaffneten Konflikt gegeben hat. Wir erklären ihnen dann die Hintergründe, die traditionelle Ungerechtigkeit in Guatemala, warum es eine Guerilla gab.
In den meisten Sprachschulen Quetzaltenangos gehören soziales Engagement und kulturell-politische Angebote zum guten und werbewirksamen Ton. Für CBA sind sie aber besonders wichtig, denn Hugo war damals, zu Zeiten der Militärdiktatur, kleiner Guerillero und ist sich bis heute treu geblieben.
La escuela se fundó en 1989. También todavía estábamos en el conflicto armado.
Die Schule wurde 1989 gegründet. Da herrschte hier immer noch ein bewaffneter Konflikt. Wir haben hier von Anfang an mit den indigenen Gemeinden zusammengearbeitet, die unter der Militärdiktatur am meisten gelitten haben. Deswegen hatte die Schule den Ruf, eine rote Schule zu sein, dass wir Kommunisten seien. Aber gut, wenn Kommunist bedeutet, die Menschen in diesem Land zu lieben, ihnen zu helfen, ihre Rechte zu verteidigen, gut, dann bin ich eben Kommunist.
Die Menschen in Quetzaltenango profitieren von der Ressource Spanisch, die einen mehr, die anderen weniger. Die Sprachstudenten bringen Geld in die Stadt und das lassen sie nicht nur bei Hugo oder bei Federico Velázquez Pacheco, dem Leiter der Sprachschule Celas Maya, sondern auch in Bars, Souvenirshops oder Tourismusagenturen.
Ich glaube, der wirtschaftliche Impuls ist nennenswert, denn der Tourismus in Chela lebt in großem Umfang von den Sprachschulen. Es gibt zwar keine Statistiken, aber das bedeutet natürlich eine wirtschaftliche, aber auch kulturelle Bereicherung.
Chela hat dabei weitgehend seine Ursprünglichkeit erhalten können, auch wenn in den letzten 20 Jahren ein üppiges Angebot an Cafés, Clubs, Restaurants und kleinen Kinos entstanden ist. Vielleicht 200 Sprachstudenten in der Stadt bei einer Bevölkerung von 250.000. Eine kulturelle Entfremdung wie in den Tourismusstädtchen Panajachel am Lago Atitlan und Antigua Guatemala hat hier nicht stattgefunden. Sprachstudenten wie Jonathan aus Seattle genießen zudem die beeindruckende Umgebung Chelas.
This weekend I'm going to go volcano.
Dieses Wochenende gehe ich auf den Vulkan Santa Maria. Jeden Vollmond gibt es eine Tour hinauf. Du kommst vor Sonnenaufgang an, hast dann eine irrsinnige Sicht und kannst im neuen Krater etwas weiter unten die Lava fließen sehen. Ich war am Lago Atitlan, einem riesigen See mit vielen kleinen Maya-Dörfern, der, glaube ich, bei einem gewaltigen Vulkanausbruch geformt wurde. Das ist vielleicht der schönste Ort, den ich je gesehen habe.
Auch deshalb empfiehlt Jonathan, in Chela zu studieren.
Very, very much so. I think it's the best place in the world.
Das ist der beste Ort der Welt, ehrlich. Ich war in anderen Ländern Lateinamerikas und ich liebe zum Beispiel Mexiko, aber diese Stadt hat etwas sehr Spezielles.
Eine Liste und Links zu Spanischschulen in Chela findet ihr auf der Internetseite von Chela Pages. Chela schreibt sich X-E-L-A. Die Seite ist www.chelapages.com/schools.htm.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.